Na endlich. Ich hoffe, das ist jetzt der Ort, wo du hin wolltest. Sieht hier zumindest richtig klosterhaft aus. Oder nicht?
Na, mal abgesehen von den Glockengeräuschen und dem letzten Wegschild, auf dem zum Kloster geschrieben stand, denke ich, das Kreuz dort vorne über dem Steinportal sagt alles.
Und außerdem ist das eingemauerte Gelände auch nicht gerade klein. Puh.
Kannst du jetzt mal ordentlich Luft holen und hier nicht so sterbend herumhecheln? Das geht mir schon die letzten paar Meter wahnsinnig auf die Nerven. Meine Güte, wir sind noch nicht mal gerannt.
Nun ja, normal gegangen sind wir aber auch nicht. Ich habe die letzten 18 Stunden nur deinen Hinterkopf anstarren dürfen, als ich irgendwie versucht hatte, mit deinem Schritttempo mitzuhalten. Du wärst eine gute olympische Läuferin geworden. Ich brauche nur kurz eine Verschnaufpause. Bloß ein paar Minuten, bitte.
Herrgott, Daniel, nach den schauerhaften Erfahrungen der letzten Nacht, den brutalen, menschenunwürdigen und einfach in jeder Hinsicht abstoßenden Hexenverbrennungen, ist es doch vollkommen normal, dass man nicht gerade in einem Spaziergangmodus daherkommt.
Es hat ja auch niemand gesagt, dass man bummeln soll, aber ein etwas angenehmeres Schritttempo hätte mehr Energiereserven gespart.
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin immer noch geladen und wild entschlossen, diesem Dreckskerl von Inquisitor das Handwerk zu legen. Und ich denke, unser Bader sieht das auch so.
Woher willst du das denn nun schon wieder wissen? Der musste mit seinen Beinen auch noch Gepäck und Laute schleppen. Ich denke nicht,
ach,
dass...
Ach, papalapap, unser Bade ist eine Rampensau. Dem macht das schon nichts aus. Pass auf. Ey, Bade, auf geht's. Zeit für deinen Solo-Riff.
Von Meeren und Mägden. Folge 9.
Puh, Chapeau. Mit so viel Kraft hätte ich nicht mehr in die Seiten hämmern können.
Und deswegen bist du auch nicht unser Bade. Und jetzt komm, die paar Meter bis zum Klosterportal schaffen wir jetzt auch noch. Also Abmarsch. Wir haben schließlich noch Wichtiges vor.
Dein Aufklärungsfeldzug. Ja, ich verstehe schon. Wieso habe ich mich hierauf eingelassen? Ein Nonnenkloster. Na, wenn das nicht nach Spaß klingt.
So, guck mal, die haben hier sogar einen richtig altmodischen Türklopfer an ihrer Portaltür. Na, hoffentlich werden wir damit gehört.
Fühl dich ganz frei. Es war deine Idee, hierher zu kommen, also gebührt dir auch die Ehre, die morgendliche Klosterruhe zu stören.
Na gut, schauen wir einfach mal, was passiert.
Noch härter und du brichst die Tür durch. Mensch, dein Gehämmer war schon laut genug.
Und dein Gejammer lang genug. Los jetzt. Ich dachte, wir ziehen jetzt hier an einem Strang.
Herrje, ist ja schon gut. Lass es uns einfach hinter uns bringen. Allerdings bezweifle ich immer noch, dass die mich da als Mann einfach reinlassen werden.
Wir haben mich verkleidet in die päpstliche Residenz schmuggeln können und ich denke, das kriegen wir hier auch schon irgendwie hin. Und wenn es heißt, dass wir dich als Nonne verkleiden müssen.
Sehr witzig. Wahrscheinlich ist eh niemand da. Oder es will einfach niemand aufmachen.
Das werden wir sehen, aber ich höre schon Schritte auf der anderen Seite.
Ach echt? Richtig. Das sind ja tolle Nachrichten.
Lass lieber deine Heucheleien, das hier ist ein Ort Gottes.
Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Gelobt seien sie in Ewigkeit.
Amen. Schönen guten Tag, werte Dame.
Hallo.
Euch ebenso, aber bitte nennt mich nicht Dame. Ich bin weder adligen Geblüts, noch mache ich mir etwas aus materiellen oder weltlichem Besitz. Ich bin nur eine rechtschaffende Ordensschwester im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesu Christi.
Natürlich. Verzeiht, ehrwürdige Schwester. Wir sind zu euch gekommen auf der Suche nach Hoffnung und Rat. Würdet ihr uns vielleicht hineinlassen?
Nun, es ist selten, dass Wanderer bei uns einkehren wollen. Und nun ja, im Augenblick ist eigentlich auch kein guter Zeitpunkt für Besucher wie euch.
Gott sei Dank.
Ach, bitte, Schwester, wir oder vielmehr ich haben ein sehr wichtiges Anliegen, das auf keinen Fall Aufschub duldet. Bitte, es dauert auch wirklich nicht lange.
Es ist leider wirklich nicht möglich. Ich fürchte, ich muss euch bitten...
Hört mich an, werte Schwester. Wir haben eine lange Reise hinter uns, nur um euer Konvent zu besuchen. Bitte, schenkt uns nur einen Moment eurer Zeit.
Was meine werte Kollegin eigentlich soeben sagen wollte, war, dass wir aus dem fernen Rom über Umwege bis hierher gekommen sind, um zum Wohle unserer heiligen Kirche mit euch im offiziellen Namen seiner Heiligkeit zu sprechen.
Aus Rom? Oh, verzeiht. Nun ja, aber das ist jetzt echt blöd.
Was soll das, Daniel?
Warte ab.
Gottes Wille ist unergründlich. Wer bin ich schon, mich gegen ihn zu stellen? Also schön, kommt herein.
Vielen Dank.
Danke. Und du kommst dafür in die Hölle, Daniel.
Okay. Oh, beeindruckend. Welch ein wunderbar gepflegter Klostergarten. Hat was von einem kleinen Garten Eden.
Die Äbtissin legt viel Wert auf seine Pflege und fordert generell fromme Sittlichkeit ein. Nun folgt mir bitte.
Nach euch, Schwester.
Weißt du was, Kira? Ich bin immer noch ganz ausgelaugt. Ich werde mich, glaube ich, hier vorne mal kurz hinpflanzen und einen Moment Kraft tanken, okay? Ich komme gleich nach, versprochen.
Okay, aber beeil dich, sonst lasse ich dich nachher hier.
Bitte, hier entlang zur Kapelle dort drüben.
Wow, was für eine prächtige Kapelle.
Setzt euch doch bitte. Also, was kann ich für euch tun?
Nun, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder anfange herumzufluchen. Also, wir haben in der vergangenen Nacht ein sehr eingehendes Gespräch mit dem Inquisitor Kramer in einem der Nachbardörfer geführt, nachdem wir mit schier unfassbaren Dingen konfrontiert waren. Und genau deswegen sind wir heute auch hier, weil ich persönlich schockiert bin und...
Ab der unfrommen Verfehlung unseres Konvents, es bestimmt mich auch zutiefst.
Ja, nein, was? Bitte wie?
Einige Schwestern hatten uns noch davor gewarnt, als dieser Zagel plötzlich in unserem klösterlichen Kreuzgang aufgetaucht war. Doch statt Frömmigkeit zu beweisen, wurde unser Konvent durch dieses Biest verführt und brach mit allem, was eine Nonne auszeichnet. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand von außerhalb deswegen hierher aufkreuzt. Trotz unser aller Stillschweigen.
Ich fürchte, ihr müsst euch deutlicher ausdrücken. Ich bin gerade etwas aus dem Konzept.
Ihr seid doch wegen des unschicklichen Turniers hier, das die Reinheit und Würde dieses Gottesortes beschmutzt hatte. Das meint ihr doch. Oder etwa nicht?
Nein, eigentlich nicht.
Oh, um Himmels Willen, dann vergesst doch bitte, was ich soeben gesagt habe.
Ich fürchte, so einfach geht das jetzt nicht. Jetzt ist es eh raus. Nun sagt schon, was genau passiert ist.
Jesus Christus, vergebe mir. Ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt genau anfangen soll.
Vielleicht hilft euch dieser Tipp. Am Anfang einer jeden guten Rückblende darf eines niemals fehlen, nämlich die Lehrenzeit.
Die was?
Schon gut. Fangt einfach an mit eurer Geschichte.
Also gut, das ganze Fiasko besteht eigentlich aus zwei Teilen, von denen nur der zweite konkret hier in unserem Konvent stattgefunden hatte. Soweit ich es weiß, hat das Ganze außerhalb dieser Klostermauern mit irgendeinem naiven Ritter angefangen, der seine damalige Minnepartnerin verlassen wollte. Diese war danach so erzürnt, dass sie sich mit einer heimtückischen List bei diesem Ritter rächen wollte. Sie habe ihm vom nahegelegt, dass Frauen ihn noch mehr begehren würden, wenn er selbst, nun ja, ihr wisst schon, keinen Minnedorn mehr hätte. Dieser arme Thor glaubte der Dame und nach einem längeren Streitgespräch mit seiner Männlichkeit beginnt er daraufhin Selbstkastration und versteckte sein Kleinod hier heimlich in unserem Kloster. Als er seine Dame über seine Tat informierte, schickte sie ihn schlussendlich in die Wüste, wo er vermutlich sein Ende fand. Sein Zagel hingegen war nun in unserem Kloster und besaß aus mir unerklärlichen Gründen ein vollkommenes Eigenleben. Er wanderte durch unseren Kreuzgang und wurde irgendwann von mir und meinen anderen Schwestern gefunden. Dieses arglistige Ding sorgte nach seiner Entdeckung für Streit innerhalb des Konvents, da sich viele von uns auf seltsame Art und Weise von ihm angezogen fühlten, ja, es sogar begehrten. Unsere Äbtissin schlug schließlich vor, ein Turnier zu veranstalten, dessen Siegerin in den Besitz des ritterlichen Zagels kommen sollte. Das Ganze artete in einen furchtbaren und animalischen Kampf aus, einer Nonne unwürdig. Der Zagel hatte sich währenddessen weggestohlen. Das Ganze war so beschämend für unser Konvent, dass wir absolute Stillschweigen hierüber vereinbart hatten. Nun ja, jedenfalls bis heute.
Das ist eine sehr verstörende Geschichte, Schwester. Ich gebe zu, so etwas habe ich nicht erwartet. Ich kann das Stillschweigen vollkommen nachvollziehen.
Ich bitte euch, behaltet das Ganze für euch. Wir alle tun bis heute Buße und bereuen wirklich, was geschehen ist.
Ich merke, wie schwer es euch fällt, darüber zu reden. Ich habe großen Respekt davor, dass ihr mir diese Geschichte anvertraut habt. Und ich glaube, ich werde mal wieder nach draußen zu meinem Begleiter zurückkehren.
Aber euer Anliegen, was ist damit?
Es ist schon gut. Ich glaube, das wäre jetzt nicht angebracht.
Na gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Möge Gott euch segnen und beschützen.
Danke, euch auch. Auf Wiedersehen.
Ah, da bist du ja schon wieder. Na, konntest du alles klären?
Mal abgesehen davon, dass du nicht nachgekommen bist, nein. Aber die Nonne hat mir ebenfalls etwas super Verstörendes erzählt. Von einem lebendigen Zagel, der hier sein Unwesen getrieben habe.
Ein Zagel? Du meinst einen Penis?
Frag lieber nicht.
Wow, das ist beeindruckend.
Das war ja jetzt klar.
Nein, im Ernst. Das Ganze entspricht 1:1 einem sehr grotesken Meere, das ich mal gelesen hatte. Sag mal, hat hier zufällig mal ein Turnier stattgefunden?
Ja. Woher weißt du das?
Nun, dieses Meere heißt das Nonnenturnier und handelt genau hierüber.
Im Ernst? Habe ich noch nie von gehört. Kannst du mir da etwas mehr zu sagen?
Klar. Also eigentlich ist das Nonnenturnier unter dem Namen, wenn man es jetzt aus dem mittelhochdeutschen Kontext nimmt, heißt es eigentlich das Turnei von dem Zers. Ein mittelhochdeutsches Meere eines unbekannten Autors aus dem 15. Jahrhundert mit einem Umfang von 602 Versen müssten das sein. Und es hat zuweilen eine sehr groteske, erotische Komik und zählt mitunter daher zu den gröbsten Erzählungen der deutschen Novellistik. Und es ist uns innerhalb einer einzigen Handschrift überliefert im Codex Karlsruhe 408. Dieser ist vermutlich zwischen 1430 und 1435 in Nordschwaben entstanden. Gerade wenn wir uns diesen Kodex anschauen, dann muss man da vielleicht noch hinzufügen, dass da natürlich das Werk Teil von diesem Kodex ist, also quasi im Umfeld noch andere Texte auftauchen, die ähnlich satirisch, sagen wir mal, sind. Und man auch über diese Texte einen analytischen Zugang zu dem eigentlichen Text zum Nonnenturnier herstellen kann und das quasi auch darüber deuten kann und einen Zugang zu finden kann. Das ist im Prinzip alles, was wir zu dem Werk wissen. Was ich vielleicht noch sagen möchte, weil das vielleicht eher ungeläufiger ist, vielleicht auf den ersten Blick, was eigentlich das Meere ist. Eigentlich, muss man sagen, meint das erstmal jede erzählte Dichtung oder dichterische Erzählung eigentlich gattungstechnisch schwierig zu deuten. Es sind einige Definitionen versucht worden. Ich möchte hier einfach auch mal einen Ansatz dazu darstellen. Zum Beispiel Hans Fischer hat den Mährenbegriff versucht zu definieren in seinen Studien zur deutschen Mährendichtung aus dem Jahr 1983. Und er selber hat hierbei drei verschiedene Mährentypen versucht quasi herauszustellen. Dazu möchte ich vorher noch sagen, dass er quasi selber dazu, das ist jetzt ein Zitat aus diesem Werk, gesagt hat: Nach unseren Beobachtungen und Überlegungen ist das Meere eine in paarweise gereimte, vier Takten versifizierte, selbstständige und eigenzweckliche Erzählung mittleren, das heißt durch die Verszahlen 150 und 2000 ungefähr begrenzten Umfangs, deren Gegenstand fiktive, diesseitig profane und unter weltlichem Aspekt betrachtete, mit ausschließlich oder vorwiegend menschlichem Personal vorgestellte Vorgänge sind. Ich gebe zu, etwas kompliziert, aber grundsätzlich, und das ist jetzt vielleicht dann für uns eher anschaulicher, hat er halt auf Grundlage dieser Vorstellungsweise drei verschiedene Mährentypen versucht zu identifizieren. Und das ist einmal das exemplarisch-didaktische Meere mit Themen wie Ehe, Liebe, Herrschaft, menschliche Schwächen, im Erzählmodus quasi vermitteln einer Lehre, also belehrend möchte die Meere sein. Dann haben wir das schwankhafte Meere mit Themen analog letztendlich zum ersten Typus. Und hier ist quasi das Erzählen eher auf komische Pointen ausgerichtetes Erzählen. Und dann haben wir letztendlich noch die höfische Meere. Hier sind dann auch wieder Themen wie Liebe, Treue in der Ehre, ritterliche Bewährung zum Beispiel zu finden. Und hier wird eher eine Darstellung von höfischen Themen und Werte erfüllt. Und das Interessante ist einfach, dass er zum Beispiel versucht, das Meere insofern zu deuten, zu bestimmen, in Abgrenzung zu anderen Formen. Zum Beispiel, er hat das genannt Nicht-Meeren. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich will das gar nicht ausholen. Wer sich dafür interessiert, gerne mal anschauen, ist eigentlich sehr interessant. Aber dieser Ansatz ist halt deswegen interessant, deswegen erwähne ich ihn, weil es gerade auch für den Gattungsbegriff Meere schon eine Pionierleistung in dem Fall ist, sodass er halt auch als Gattungsbegriff wissenschaftlich genutzt wird. Aber es gibt auch noch weitere Ansätze, die möchte ich hier gar nicht unterschlagen. Zum Beispiel einen literarhistorischen von Klaus Grubmüller gibt es noch und noch andere. Also wer sich dafür interessiert, soll sich das gerne mal anschauen. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich so zum theoretischen, kontextuellen Hintergrundwissensbereich, wenn ich das so formulieren kann, sagen kann. Also das ist im Prinzip alles.
Faszinierend. Die Erzählung ist bestimmt interessant, analytisch zu diskutieren.
Sicherlich. Wir können ja mal ein paar Denkansätze versuchen. Was hältst du davon?
Klar, gerne. Wieso nicht?
Wenn wir uns das Nonnenturnier analytisch anschauen, dann können wir erstmal festhalten, dass wir generell natürlich eine zentrale konstitutive Themengrundlage haben, die hier verhandelt wird. Das ist der Umgang mit der Sexualität in mehreren Schwerpunktthemen, die hier deutlich werden, in Motiven. Das ist zum einen die weibliche Penisaversion, das ist die Selbstkastration des Ritters, sein personifiziertes und autonom fortlebendes Phallusamputat, also seinen Penis. Und letztendlich auch der Bruch der Nonne mit ihrer eigentlich monastisch angezeigten Askese. Das sind die Themenblöcke, die eigentlich innerhalb dieses Meeres verhandelt werden.
Ah, von der weiblichen Penisaversion habe ich schon mal gehört. Beziehungsweise als Motiv dann natürlich von der vermeintlichen weiblichen Penisaversion. Hier wird ja die Frau als so maßlos gezeigt, dass sie dem Mann einredet, dass andere Frauen sein bestes Stück ja verschmähen würden und dass Frauen eigentlich Angst vor dem haben und sich eigentlich so ein bisschen davor ekeln. So lange, bis er halt hinterher durch diese trickreiche List davon überzeugt ist, dass er für Frauen begehrenswerter sei, wenn er den halt, amputiert. Und naja, ganz klar als Schuldige wird ja hier auch die Frau gezeigt, deren Maßlosigkeit und Gier die Schuld trägt und nicht der Ritter, der einfach nur besonders naiv dargestellt wird.
Genau, am Anfang mit der Klage der Frau am nächsten Morgen, das ist ja ein Zeichen ihrer Unersättlichkeit, zumindest wird das so dargestellt, denn der Ritter hat die ganze Nacht bei ihr verbracht, um ihr zu Diensten zu sein. Kann man natürlich jetzt überlegen, mit welchen Diensten, das lasse ich erstmal unausgesprochen, aber offenbar hat der Frau der Minnedame dies nicht gereicht.
Sie war so gierig, sie wollte einfach keinen One-Night-Stand.
Richtig, genau. Und das heißt, wir haben hier die grenzenlose, maßvolle Lust dieser Frau dargestellt. Und das ist quasi, hier wird also nicht das vermeintliche Defizit des Mannes dargestellt, der die Minnedame nicht zufriedenstellen konnte, sondern dadurch, dass er die ganze Nacht bei ihr war, wird der Eindruck erweckt, dass sie einfach nur maßlos und triebgesteuert unersättlich ist.
Und das hört ja auch nicht bei ihr als Frau auf, sondern als er nach der Penisamputation in die Stadt zurückkehrt, da wollen alle anderen Damen ja auch nichts mehr von ihm wissen. Sie jagen ihn und zwar nicht so wie vorher, sondern sie jagen ihn wieder aus der Stadt raus, weil sie sich ohne seinen Zagel einfach nicht für ihn interessieren.
Richtig, und dazu muss man vielleicht auch noch hinzufügen, wo du jetzt gerade sagst, er wurde geächtet, das Sexualtreiben oder das Thema der Sexualität, körperlichen Liebe im Allgemeinen, wird eigentlich in der Meere an vier gesellschaftlich durchaus relevanten Bereichen propagiert. Einerseits in der umworbenen Zweisamkeit, Vers 1 bis 138, dann im privaten Nachsinn, Vers 149 bis 241, dann im öffentlichen Raum durch die Ächtung des Ritters 243 bis 288 und dann am Ende, und das ist dann für gleich vor allen Dingen relevant, am evidentesten im christlich-klerikalen Kreis des Nonnenkonvents Vers 289 bis 602.
Ach so, aber erstmal vorher kommt ja vor der Selbstkastration noch was anderes. Da bekommt das beste Stück ja nochmal die Möglichkeit, seine eigene Meinung zu äußern.
Und da tritt es auf jeden Fall sehr dominant auf und auch sehr selbstbewusst und eigentlich ziemlich überraschend, weil wenn du mal überlegst, der Penis tritt hier auf, er spricht zum Ritter. Das muss ich sagen, hat mich damals sehr verstört im ersten Moment, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber es wird hier keineswegs irgendwie als Besonderheit dargestellt, sondern es wird vielmehr als, naja, ist halt so normal.
Ja, auch die Nonnen wundern sich ja nicht, warum da ein autonom rumlaufender Penis durch ihr Kloster und durch ihre Kreuzzüge streift. Aber das war halt ein etabliertes Motiv und das gab es sogar für die weibliche Vulva ebenfalls, dass auch die sich selbstständig machen konnte, wie wir zum Beispiel im Rosendorn sehen.
Nicht nur da, also das Motiv quasi auch personifizierter Körperteile findet sich ja zum Beispiel auch schon in Fabeln oder auch im Streitgedicht zum Beispiel. Und hier ist auch zum Beispiel die anatomische Segregation etwas, was tatsächlich zumindest mit dem Rosendorn schon eine gewisse gemeinsame Besonderheit darstellt. Also das ist schon eher ungewöhnlich, dass das quasi hier eine Trennung zwischen Geschlechtsteil und der Person eintritt. Das ist eigentlich schon besonders für die beiden.
Aber wenn ich mich richtig an einige andere Geschichten und den Rosendorn erinnere, war es da ja eher eine zauberhafte und eine mährenhafte Darstellung dieses entschwindenden Penises beziehungsweise des entschwindenden Genitals und das sich dann selbstständig macht, etwas rumläuft und das aber hinterher doch wieder zum Körper zurückkehrt. Im Nonnenturnier haben wir eine reale Amputation, die wirklich körperlich schwere Folgen hat. Der hat zwar von seiner Minnedame natürlich eine Salbe mitbekommen, wo er sich ein bisschen heilen konnte, dass er nicht direkt an der Amputation stirbt. Aber sein Ende war ja trotzdem, dass er in die Wilde und ins Exil flieht und dort bis zu seinem Tod vegetiert.
Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, wenn man das jetzt mal einordnen, auch in den Kontext, in den zeitlichen Kontext des Mittelalters, die Vorstellung einer Spaltung eines Menschen in die geschlechtslose Person einerseits und die Sexualität andererseits, die ja quasi durch die Kastration wirklich realisiert wird, ist ja auch vor dem Hintergrund kirchlicher Forderungen und der gesellschaftlichen Norm nach der Frage nach sexueller Zurückhaltung sicherlich auch relevant gewesen, ne, und auch größer gewesen als zum Beispiel heute.
Natürlich, die Kirche hat ja den Standpunkt eingenommen, dass alles Sexuelle triebhaft ist und unterdrückt werden muss. Und wenn die eigene Sexualität als schamhaft und sündhaft identifiziert wird, muss diese natürlich auch entfernt werden, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Und das kann sich natürlich übersteigert auch in so einer Selbstkastration ausdrücken.
Es gibt sogar auch literaturpsychologische Ansätze, die das so ein bisschen versuchen zu deuten, dass insbesondere das aufgegriffene Kastrationsmotiv sowie die damit verknüpfte Assoziation einer anatomisch realisierbaren Trennung des Menschen in Person und Sexualtrieb als Bewältigungsversuch der durch Kirchennorm regierten Frage nach sexueller Enthaltsamkeit diskutiert. Das also quasi, dass das so eine Art Projektion dafür darstellt, diese inneren Triebe, die man versucht zu unterdrücken, in Form dieses lebendig gewordenen Genitals, das quasi personifizierte Sexualität auslebt, quasi darin hinein manifestiert wird.
Das ist dann schon wieder sehr verkopft und dann schon wieder sehr weit auch in die Psychologie rein. Ich denke mal, festhalten kann man hier, dass hier auf jeden Fall die Frage nach der Verbindung und nach dem Zusammenspiel zwischen Persönlichkeit und Sexualität in den Blick genommen wird. Was aber formal ganz interessant ist, dass es formal einem klassischen Streitgedicht sehr ähnlich ist, was sich normalerweise damit beschäftigt, dass ein Mann und eine Minnedame sich über ihre Minnebeziehung streiten.
Man muss natürlich dazu sagen, gerade aus satirischer Sicht oder meinetwegen auch parodistischer Sicht, ist das Besondere ja eigentlich hier dran, auch vielleicht dann mit Blick auf das Verhalten des Phallus innerhalb des Klosters, wenn man das jetzt wirklich als personifizierte männliche Sexualität versucht zu begreifen. Insofern bemerkenswert, als dass es ja eigentlich diesen typischen bekannten Minnedienst völlig konterkariert. Wenn du überlegst, eigentlich sind ja die Frauen es, um die geworben wird. Hier im Nonnenturnier, explizit dann, wenn dieser Phallus dann im Kloster herumläuft, ist es umgekehrt. Der Phallus tut eigentlich nichts, wird aber von allen quasi angehimmelt und er wird umworben. Also wird quasi dieses Minnedienstschema einmal komplett umgedreht, also parodiert quasi.
prinzipiell ja, aber jetzt nochmal von Anfang an. Er wird ja nicht sofort ins Kloster gebracht und dort verehrt, sondern zunächst muss er sich ja auch erstmal verstecken, und zwar für fast ein Jahr, unter den Treppen, da wo das Schweinefutter aufbewahrt wird. Hier sieht man nochmal diese hochgradige Verachtung, die damit dann auch einhergeht von Seiten des Ritters. Und der Penis, der hält sich erstmal versteckt, weil er Schimpf und Schande erwartet und dass die Nonnen ihn jagen werden und ihm, naja, auf jeden Fall Gewalt antun.
Ja, natürlich, weil das Kloster ist ja quasi als Institution, wenn man das mal so sieht, der Ort der christlichen Askese schlechthin. Und das impliziert natürlich Enthaltsamkeit sexueller Natur. Und dementsprechend hat ja sicherlich der Ritter auch damals die Entscheidung getroffen. Ich werde meinen offenbar lebendigen Penis in ein Kloster bringen, in der Hoffnung, dass das die letzten Personen wären, die sich von diesem Kleinod irgendwie angezogen fühlen würden. Und das ist ja offensichtlich nicht so gewesen. Und ja, ist sogar ins Gegenteil umgeschlagen, nämlich dass die Nonnen, die eigentlich hätten asketisch handeln müssen, kann man Götzenverehrung sagen, so nach dem Motto? Also sie haben ja Phallusverehrung schon gemacht.
Naja, sie streiten sich, nachdem sie ihn entdeckt haben, tun sie noch ein, zwei, drei Sätze, ganz kurz so, als wäre er etwas Bedrohliches, aber diese ganze Situation hat schon einen sehr erotischen Unterton und dann beginnen sie sich halt auch schnell zu streiten, wer den Zangel denn nun mit auf sein Zimmer nehmen darf.
Richtig, und als Lösung wird ja dann dieses Turnier veranstaltet. Und da muss ich sagen, das hat mich auch besonders beeindruckt, diese Darstellung des Phallus, um den es dann quasi als Siegtrophäe geht.
Genau, diese sakrale Eröffnungszeremonie.
Ja, genau, richtig. Dass das wie so eine Heiligenreliquie quasi präsentiert wird. Das ist ja letztendlich auch irgendwas, wo man sagen kann, ja, hier wird sehr stark die christliche Wertvorstellung parodiert. Also christliche Werte werden und christliche Normen werden hier grundsätzlich, mit denen wird gespielt. Wenn du sagst, du hast ja normalerweise vielleicht so eine Messe, wo eine Reliquie getragen wird, dann ist das eine Reliquie, die etwas ja natürlich mit dem Glauben zu tun hat. Und der Phallus ist natürlich jetzt nichts, was irgendwie besonders für die christliche Tugend, Lehre und was auch immer steht. Und das Ganze wird ja dann auch noch durch das Turnier in den höfischen Kontext übertragen, das ja hier quasi auch komplett über den Haufen geworfen wird.
Stimmt, wenn man sich normalerweise so die Funktion eines Turniers anguckt, da soll ja eigentlich in einem besonders regelhaften Kampf unter Ehrenmännern eine öffentliche Rangfrage geklärt werden. Und hier wird es komplett umgedreht und hier kämpfen auf einmal christliche Nonnen in einer wilden Rauferei, in einer total brutal geschilderten Prügelei, möchte man schon sagen, komplett ohne Regeln und ohne Freundschaften, öffentlich um diesen Penis.
Richtig, und das auch in einer sehr fragwürdigen Art und Weise. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, da wird ausgerechnet von diesem sehr normalerweise wahrscheinlich wirklich asketischen Nonnenkonvent eine Horde animalischer Frauen, die, und da steht dann da im Text zum Beispiel, dir Griernen war's als dir Swain, also ne, werden schon in Kontext von Schweinen gestellt. Und eigentlich größer ist ja die Fallhöhe gar nicht, ne? Von einem christlich tugendhaften, asketischen, enthaltsamen Leben, was natürlich dann auch Gewalteinwirkungen ausschließt, hin zu einem ja, animalischen Tier. Ne? Tiere sind ja auch triebgesteuert. Damit werden letztendlich die Frauen auch in den Kontext wieder von Trieben gestellt. Und wir hatten ja auch gerade zum Beispiel in der Folge zu Ruhel gesehen, dass hier natürlich da persönlich, also die Hässlichkeit eine Rolle gespielt hat, aber hier sie ja dadurch auch hässlich war, dass sie eben so brutal und so gewalttätig war, was ja nicht frauhaft ist in dem Fall.
Genau, es wird ganz tief in die animalische Metaphernkiste gegriffen und es wird kommt zu ganz langen und visualisierten, brutalen Kämpfen, wo beschrieben wird, wie die Nonnen sich kratzen und beißen, sich die Haare ausreißen, langjährige Freundschaften werden über den Haufen geworfen, das Blut fließt und die Köpfe sind blutig, bis auch hinterher die jungen Klostermaiden einsteigen.
Und eigentlich, wie du ja auch schon anklingen lassen hast, das Turnier ist ja eigentlich aus mittelalterlichem Kontext etwas, was, ja, sagen wir mal, eine männliche Welt ist. Ja, das ist halt einfach so. Wir hatten das bei Brünnhild auch, wo ein Turnier stattgefunden hat, wo Brünnhild und auch Kriemhild nur zugeguckt haben, aber die Männer unten gekämpft haben. Und hier wird natürlich auch dieser Turnierwettstreit zusammen mit der Art und Weise, wie sich die christlichen Damen unchristlich in dem Fall verhalten, wird das traditionell höfische gesellschaftliche Bild und auch das christliche Bild, also im Prinzip das Bild der Normen, einem absolut maßlosen Normenverlust unterzogen. Das ist ja quasi eigentlich das, was hier wirklich passiert. Und letztendlich ist dann diese Veranschaulichung dieser maßlosen, des maßlosen Durcheinanders, was es ja letztendlich dann ist, diese chaotischen Zustände, so wirkt das ja, wenn man das liest, wird das Ganze dann wiederum auf die Thematik der angeblichen maßlosen Lust und auch Phallusfixierung der Frau übertragen.
Diese Phallusfixierung und die maßlose Lust stehen die ganze Zeit über die Meere im Zentrum und stehen auch hier so ein bisschen im Kontrast durch die reine Anwesenheit des Penises, der im Turnier selber ja überhaupt keine aktive Funktion übernimmt, sondern nur als Trophäe sehr passiv dem Ganzen beiwohnt und in seiner passiven Machtposition über dem Turnier thront.
Genau, und allein durch seine Passivität, was der tut ja nichts außer zugucken und dann am Ende abzuhauen, schafft er es, dass diese Nonnen ihr Gelübde brechen, das ist ja schon mal etwas,
und sich ihren Trieben unterordnen.
Richtig, genau. Also quasi, das ist ja auch gerade dieser, an einer Stelle, glaube ich, verlieren sie auch den Nonnenschleier vom Kopf. Das ist ja auch so plakativ zu sehen als quasi der Verlust dieses Schleiers als symbolische Form des Verlustes der eigenen Reinheit und Keuschheit zum Beispiel oder auch des christlich tugendhaften Verhaltens zu sehen. Kann man ja auch so sehen, ne? Und das war zum Beispiel ein schöner Satz, den möchte ich hier einmal noch zitieren. Das Turnier erweist sich als Allegorie für die weibliche Sexualität, genauer für ihre Gier nach dem Phallus. Das stand in dem Sekundärtext von Sato Heiland und das halte ich eigentlich für sehr treffend.
Ja, ich finde es faszinierend, wie sie es geschafft haben, dass in beiden Teilen des Textes die Frau ja die triebhafte und naja moralisch auf jeden Fall klar unterlegene Position hat. In der ersten Hälfte wird sie als gierig und lustvoll gezeigt und fügt dem Ritter dadurch Schaden zu, bis dieser sich halt selbst kastriert und er ist naja lediglich naiv. Und im zweiten Teil sind die Frauen ganz ihren Trieben unterworfen und können sich kaum kontrollieren im Streit um diesen Penis, währenddessen dieser, naja, sehr passiv und weiterhin als Symbol für Enthaltsamkeit und für Selbstdisziplin am Rand liegt und, naja, am Ende nicht mal ein sexueller Preis ist, sondern sich aus eigenen Stücken wegbequemt.
Der Text demonstriert dabei natürlich auch offensiv, wahrscheinlich auch ein Stück weit belehrend, was passieren kann, wenn man Triebe freien Lauf lässt. Aber er demonstriert das quasi ja natürlich sehr plakativ anhand dieses Bildes mit diesem Turnier, wo die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber, und das möchte ich vielleicht noch hinzufügen, der Text zeigt auch die Ausnahmslosigkeit dieses weiblichen Triebverlangens. Ne? Ich meine, es sind alte Nonnen, es sind junge Nonnen, Maid und Laienschwestern, sogar die Äbtissin macht da mit. Also quasi wird hier bedingungslos von allen Frauen sich diesem Zackel an den Hals geworfen, wenn man das mal so sagen darf. Und das finde ich quasi so als Darstellung, es demonstriert, dass jede Frau per se genauso reagieren könnte.
Ganz klar, es gibt den Trieb und die Triebkontrolle. Und die Triebe und diese Unfähigkeit, denen nachzugeben, wird ganz klar allen Frauen zugeordnet. Und die Triebkontrolle, die wird ganz klar dem Mann zugeordnet.
Das ist, wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Aha. Ja.
Ja. Das ist mal ein Zwischenfazit, ja. Was?
Vor allen Dingen, glaube ich, wo du jetzt Fazit ansprichst, also wenn ich jetzt überlegen müsste, dieses ganze Durcheinander, diese sehr seltsamen, sexualisierten Motive, die hier auftauchen, fällt mir ein Wort ein, was das, finde ich, sehr gut zusammenführt. Und zwar das Adjektiv grotesk.
Das ist, finde ich, in der Tat auch das, was es am besten beschreibt und am treffendsten diese Meere zusammenfasst. Mein Lieblingszitat im Zusammenhang, was ich in den Texten gefunden habe, war übrigens: Anstelle von Gottesliebe und Gebet herrscht Geilheit und Gewalt.
Das klingt sehr interessant.
War auch, finde ich, eine sehr treffende Gesamtbeschreibung.
Würdest du denn vielleicht jetzt mal abgesehen von dem Analytischen, was wir jetzt sehr ausführlich beleuchtet haben und was man, das möchte ich hinzufügen, definitiv noch viel, viel detaillierter anschauen kann, das können wir aber gar nicht bewerkstelligen in dem Umfang. Würdest du zu diesem Thema, wenn du jetzt sagen wir mal, stell dir mal vor, du müsstest dieses Thema irgendwie in einem akademischen Kontext, sagen wir mal, in irgendeinem Seminar dazu ein Referat oder sowas halten. Würdest du dieses Thema überhaupt wählen oder besprechen? Ich meine, es ist ja schon sehr, sehr eigen.
Naja, ich habe mich entschieden, dazu einen Podcast aufzunehmen. Also, wie viel intensiver soll es werden?
Also, ich muss ehrlich gestehen, ich finde es immer noch sehr interessant auf eine verstörende Art und Weise. Ich habe vieles an mittelalterlicher Literatur kennengelernt. Das ist, finde ich, schon etwas sehr Besonderes gewesen. Das hat mich nachhaltig auf jeden Fall geprägt. Und ich finde, und das möchte ich vielleicht jetzt so abschließend mal hinzuwerfen noch, es gibt ja nicht nur dieses Nonnenturnier, es gibt noch sehr, sehr viele andere sehr, ich benutze das Wort nochmal, groteske Werke im Mittelalter. Ich finde, das wären auch alles sehr interessante Themen, wo man, und das ist vielleicht jetzt auch mal ein Wink an die Dozierenden, für die sich mit Medievistik richtig befassen, das sind sicherlich auch sehr interessante Themen, die würden sich super eignen, auch mal ja, gesammelt in so einem Seminarkontext zu befassen.
Ich würde gerne abschließend sagen, dass ich während der Recherchen zu dieser Folge eine Menge neue Wörter bzw. eine Menge mittelalterlicher neuer Wörter für Penis gelernt habe. Und mein liebstes davon ist der Minnedorn.
Der Minnedorn, nicht der Zagel.
Nee, Minnedorn fand ich um einiges stilvoller, sogar etwas romantisch, muss ich gestehen.
Ja, dann lass das aber hier die Nonnen nicht so laut hören.
Natürlich, nachdem Rummel den hier ein einziger Zagel gemacht hat. Aber Daniel, ich glaube, wir sollten uns doch so langsam auf den Weg machen. Ich vermute, die Äbtissin da vorne ist nicht sehr froh über unsere Anwesenheit. Ich glaube, die hat uns schon gehört. Komm, lass uns die Nonnen hier mal lieber alleine lassen.
Einverstanden. Wir sollten jetzt sowieso weiterziehen, damit wir noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest wieder zu Hause sind. Es wartet dann nämlich noch sehr viel Arbeit auf uns.
Ach ja, stimmt. Es ist ja bald wieder soweit. Na dann, auf jetzt. Aber zack, zack.
Also meinetwegen kann es losgehen. Wo geht's lang?
Wir nehmen den Weg dort drüben am Waldrand.
Weil?
Weil ich auf dem Wegweiser vorhin ebenfalls neben dem Kloster auch das Wort Gasthaus gelesen habe.
Verstehe. Das ist eine gute Entscheidung. Von dort aus kann es dann direkt auf ins letzte, besondere Kapitel dieses Jahres gehen. Und bis dahin kommt alle gut durch die dunkle Jahreszeit.
Bleibt gesund und munter.
Und bis bald. Tschüss.
Tschüss.